Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskalier gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Boah, wird das eine spannende Folge. Ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende Folge da draußen. Denn ich möchte dir mit dieser kleinen praktischen Folge heute mal wieder was ganz, ganz Praxisnahes mit an die Hand geben, was du morgen sofort umsetzen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskalier gleich Podcasts. Ich freue mich, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dass dir dieser Podcast gefällt und dass du den schon so, so lange hörst. Wenn du neu dazu gekommen bist, herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden und über jede, die diese Reise mit mir gemeinsam geht. Vielleicht an dieser Stelle mal ein ganz kurzer Einschub. Ich habe diesen Podcast ja vor fast 4 Jahren ins Leben gerufen. Damals mit dieser losen, fixen Idee, komm, ich probiere das mal, vielleicht hört mir jemand zu, ist ein Experiment. Ich hatte schon ganz fest im Hinterkopf, weil ich mich ja selber gut kenne. Ich habe mich ja reflektiert bis zum geht nicht mehr. Ich wusste ja damals schon, Raphael, du bist so ein Tausendsasser, du bist spontan, du machst mal hier was, du machst mal da was, manchmal fängst du Dinge an und mittendrin hören die einfach auf und wenn dich jemand fragt, warum, hast du keine Antwort darauf. Also ich wusste vielleicht vorher schon, dass das möglicherweise ein Experiment ist, was nach den ersten 10 Folgen endet. So. Also das war mir vollkommen klar. Dann habe ich aber die ersten Folgen hochgeladen, die ersten 3 auf einen Schlag und war verwundert, irritiert und freudig erregt zugleich, dass die ersten 3 Folgen von 150 Menschen gehört wurden. Und dann dachte ich, ach guck mal, das ist aber nett, dass so viele Menschen mir zuhören. Und jetzt, fast 4 Jahre später, bin ich immer noch genauso irritiert und genauso verwundert, aber genauso freudig im positivsten Sinne, wie es irgendwie geht, dass mittlerweile fast 40.000 Menschen, 40.000, das ist eine Zahl, die kann ich nicht mal malen, 40.000 Menschen diesen Podcast hören und das alle 14 Tage. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen, tiefste Inbrunst, einfach mal bedanken. So, das musste jetzt mal raus. Und warum wird das jetzt so eine praxisnahe Folge? Ich möchte mit dir über ein Thema reden, von dem ich ganz fest glaube, dass es für die meisten Pädagoginnen und Pädagogen da draußen die Herausforderung im pädagogischen Alltag schlechthin betrifft. Es geht nämlich heute um das Thema Widerstände. Also wenn jemand sagt, nö, mache ich nicht, gekoppelt mit respektlosem Verhalten. So, und warum könnte das spannend werden? Weil ich ganz fest aus den letzten Seminaren halt den Wind mitbekomme, das ist meine Herausforderung. Wenn ich einem Kind oder einem Jugendlichen sage, so jetzt pack mal das Heft weg und es kommt nichts. Oder nö, mache ich nicht oder lassen Sie mich in Ruhe oder wie auch immer. Also wie gehe ich ganz konkret mit diesen Widerständen um? Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Da habe ich so ein bisschen erklärt, welche 2 unterschiedlichen Arten von Widerständen es in meiner Welt gibt. Meine Welt ist nicht die echte Welt. Es gibt natürlich da draußen ein bisschen mehr, aber ich versuche euch ja die Welt rund um den Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen leichter zu machen. Und deswegen gehe ich immer nur davon aus, dass es 2 verschiedene Arten gibt. Und damit fahre ich auch total gut. Und die meisten Menschen, die das von mir erklärt bekommen, fahren mit dem System total gut. Hier nochmal die ganz kurze Erklärung. Es gibt in meiner Welt den sogenannten spielerischen Widerstand und den provokanten Widerstand. Der spielerische Widerstand, das ist der, den erlebst du in deinem Alltag eigentlich fast immer. Wenn ich so eine Zahl betiteln müsste, dann würde ich sagen, boah, 80-85% aller Widerstände, die du von Kindern, Jugendlichen, von deinem Mann, von deiner Frau, von wem auch immer bekommst, sind in der Regel spielerische Widerstände. Die erkennst du an folgenden Kriterien. Also bei einem spielerischen Widerstand sagst du jemandem, hey, mach das mal bitte, zum Beispiel hol mal dein Heft raus oder jetzt sei mal leise oder räum mal die Trinkflasche weg. Also es gibt irgendwo eine Anforderung. Dann kriegst du von demjenigen, der mit dir in den Widerstand gehen will, eine Ablehnung. Also es folgt so, nein, nö, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. So. Das Spannende an einem spielerischen Widerstand ist, dass danach, nach dieser Ablehnung, dem nein, nö, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, meistens noch irgendetwas kommt. So eine Art Rechtfertigung, eine Begründung, eine Geschichte. das sieht dann folgendermaßen aus. Also du sagst, pack die Trinkflasche vom Tisch, das Kind sagt, nein, mache ich nicht. Und dann kommt die Begründung, bei Frau so und so dürfen wir auch. Oder mein Papa hat aber gesagt, ich darf 2 Liter Wasser am Tag trinken. So. Meistens gehen wir intuitiv auf das ein, was wir zuletzt gehört haben. Nämlich, ich bin aber nicht Frau so und so und du, das mit deinem Papa ist ja vollkommen egal, bla 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 bla. Dann tappen wir in die Sinnstiftungsfalle, habe ich auch schon mal erklärt. Was wir aber dann vergessen, ist unsere Anforderung. Also dieses, hey, aber ich habe doch gesagt, pack bitte jetzt deine Trinkflasche weg, anstatt auf diese Geschichte einzugehen. So, da gab es den hilfreichen Satz, haben viele Leute bei meinen Seminaren und der Kinotour schon mal gehört, bleib doch bei deiner Anforderung, indem du einfach nur sagst, hey, mach das trotzdem. Oder ich bleib dabei, jetzt bitte. Das klingt ein bisschen unpädagogisch, hat aber den Hintergrund, dass du bitte immer bei deiner Anforderung bleibst und nicht auf die Geschichte, auf die Rechtfertigung oder die Begründung eingehst. Also nicht auf dieses, aber bei Frau so und so dürfen wir auch, aber mein Papa hat gesagt, aber ich wollte gerade nochmal das und das oder kommen Sie bitte pünktlich aus der Pause zurück, aber wir hatten nur ein Klo. Dass du bitte nicht auf diese Geschichte und die Rechtfertigung eingehst. So, das ist einmal der spielerische Widerstand. So, und jetzt wird's richtig brutal. Denn jetzt kommt hier etwas, worüber ich in diesem Podcast noch nie geredet habe und was ich auch in meinen Seminaren ganz häufig aufgrund der fehlenden Zeit nur ganz, ganz kurz anreißen kann. Und das ist nämlich der provokante Widerstand. Der spielerische ist super simpel zu handeln. Da verrennen wir uns nur manchmal und reden dann zu viel, anstatt bei unserer Anforderung zu bleiben. Ich glaube, du hast verstanden, worum es geht. Der provokante Widerstand, der ist extrem schwer zu handeln. Und hier kommt mal ein Beispiel für einen provokanten Widerstand, damit du zuerst mal einordnen kannst, was ist das überhaupt? Woran erkenne ich einen provokanten Widerstand? Und du verstehst, glaube ich, sofort mit mir gemeinsam, warum es für diesen provokanten Widerstand keine gute Lösung gibt. Es gibt keine Lösung dafür. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Es gibt keine Lösung dafür. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du tun, in der Hoffnung, dass sie funktionieren. Aber was richtig, richtig gut ist, wo ich meine Hand für ins Feuer legen würde, nee, gibt's nicht. So, hier kommt mal die Einordnung. Bei einem provokanten Widerstand ist es nämlich so, da fehlt dieses eine Kriterium, was einen spielerischen Widerstand eigentlich erst ausmacht. Also ein spielerischer Widerstand wird ja erst dann zu einem spielerischen Widerstand, wenn dir jemand so eine Geschichte, eine Rechtfertigung, eine Begründung erzählt. Darauf kannst du eingehen, unser Gehirn ist darauf getrimmt, immer auf das zu reagieren, was wir als letztes gehört haben. Wunderbar. Genau eben diese Begründung und die Rechtfertigung, die fehlt bei einem provokanten Widerstand. Hier ein Beispiel. Du sagst jemandem, jetzt pack mal deine Trinkflasche vom Tisch, das Kind guckt dich an, nimmt die Flasche und trinkt. Du sagst jemandem, jetzt sei mal leise. Jemand guckt dich an und redet dann weiter. Du sagst, pack mal dein Handy weg. Das Kind schaut, verdreht die Augen, zeigt dir einen Stinkefinger und tippt weiter auf dem Handy rum. Das ist ein provokanter Widerstand. Du bekommst also nach deiner Anforderung maximal einen Blick und dann wird nichts gesagt, es gibt keine Rechtfertigung, keine Begründung, sondern das, was folgt, ist eher eine Aktion. Also das Handy wird genommen und weitergetippt, es wird weiter geredet, es wird die Trinkflasche genommen und getrunken. So, kannst du das einordnen? Ich glaube ja. Aber warum zum Geier ist der Umgang mit einem provokanten Widerstand jetzt eigentlich so dermaßen schwer zu handeln? Das erkläre ich dir. Ich habe gerade schon mal gesagt, auf der rein rationalen Ebene passiert ja Folgendes. Wir sind darauf getrimmt, immer auf das zu reagieren, was wir als letztes gehört haben. Bei einem spielerischen Widerstand ist das die Begründung, die Rechtfertigung, diese Geschichte, die kommt. Bei einem provokanten Widerstand hast du aber nichts gehört. Das heißt, in unserem Gehirn gibt es gerade den größten Mindfuck. Wir erleben diese Leere, und versuchen, diese Leere dann manchmal zu füllen. Und jetzt gibt es nicht wenige Menschen, die genau in dem Moment anfangen zu reden. Die erklären nochmal den Sinn einer Regel, das ist die Sinnstiftungsfalle, dann versuchen sie Einsicht zu erzeugen, dann versuchen sie sich groß zu machen, dann gibt es wohl möglich die erste Drohung oder den ersten Machtkampf und dann verrennt man sich in irgendetwas. Das ist erstmal die rein rationale Ebene. Auf der rein emotionalen Ebene ist das nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, weil wir müssen ja mal verstehen, dass derjenige, der sich für den provokanten Widerstand entscheidet, sich bewusst dafür entschieden hat. Da hat sich jemand bewusst dazu entschlossen, dir keine Geschichte zu präsentieren, sondern dich auflaufen zu lassen. Das ist eine clevere Entscheidung gewesen. Das heißt, für dich macht diese Situation den wohl größten Kontrollverlust, den du auch nur an irgendeiner Stelle im pädagogischen Kontext erleben kannst. Du kannst gerade nichts Sinnvolles tun. Es gibt ein paar Menschen, die sagen, doch, ich kann jetzt drohen, ich kann den zur Schulleitung schicken, ich kann den rausschmeißen. Ja, ja, das kannst du tun. Aber hier nochmal die Idee, wenn sich jemand für den provokanten Widerstand entscheidet, ganz bewusst, ich glaube, dann wird demjenigen oder derjenigen auch egal sein, wenn du ihr zur Schulleitung schickst. Dann wird denjenigen oder derjenigen vollkommen egal sein, wenn du ihr eine 5 für die Aufgabe gibst. Dann wird denjenigen vollkommen egal sein, wenn du denjenigen rausschmeißt. Weil es ist eine bewusste Entscheidung, in die Provokation zu gehen. Es gibt also auf deiner Seite in dem Moment einen Kontrollverlust. Und wir mögen Kontrollverluste nicht. Deswegen versuchen wir, die Kontrolle wiederzuerlangen und machen das ganz, ganz häufig. Und ich nehme mich nicht aus. Mir passiert das auch noch manchmal. Wir versuchen das manchmal über Macht. Dann machen wir uns groß, wir drohen, sagen sowas wie, weil ich das sage oder Freund der Sonne, noch einmal und du fliegst hier raus. Das sind aber alles Dinge, von denen wir uns daumendrückend erhoffen, dass die funktionieren. So, und das einmal sacken lassen. Wenn ich das in meinen Seminaren erzähle, dann gibt es ganz, ganz häufig Menschen, die enttäuscht sind oder die sogar sauer werden. Also manchmal werde ich dafür angegangen, dass es dann in dem Moment für diese größte Herausforderung im pädagogischen Alltag wohl offensichtlich keine gute Lösung gibt. Und by the way, weil hier ja Real Talk dran ist, das müsst ihr jetzt mal ganz kurz aushalten, dass ich Menschen damit sauer mache, dass ich sage, dafür gibt es keine gute Lösung. Da geht es ein bisschen darum, wie du persönlich damit umgehen möchtest, wie du deine eigenen Stellschrauben drehst. Wenn ich das so erzähle, dann mache ich Menschen an weiterführenden Schulen viel, viel häufiger sauer als an Grundschulen. An weiterführenden Schulen sind die Menschen teilweise richtig enttäuscht und richtig sauer, wenn es dafür keine Lösung gibt. Und wenn ich denen sage, hey, die einzige Chance, die du hast, ist an dir zu arbeiten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Menschen so sind. Aber wenn ich das betiteln müsste, dann mache ich vielleicht in Grundschulen 1 von 100 sauer, in weiterführenden Schulen 20 von 100. Das ist ein ganz, ganz anderer Vibe. Okay, aber kommen wir mal zu was Konstruktivem zurück. Ich habe ja vorhin gesagt, dafür gibt es keine richtig gute Lösung. Es gibt kein Allheilmittel. Und trotzdem können wir ja einmal überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Weil selbst wenn es kein Tool, keine Strategie gibt, kannst du dich ja immer noch für einen Weg entscheiden. Und darum soll es jetzt mal gehen. Und ich wünsche mir ganz, ganz viel Reflexionsbereitschaft von dir für diese Folge. In dem Moment, wo dich jemand provokant provoziert, ist die erste Intuition bei den meisten Menschen und bei mir auch, ich mache mich jetzt groß, ich mache mich nicht klein, ich sorge dafür, dass ich mein Standing behalte, meine Autorität, was auch immer ich dann in dem Moment damit meine und unter Autorität verstehe. Das ist so der erste Impuls. Und den gilt es ein kleines bisschen ab sofort im Griff zu haben. Denn wenn du deinem ersten Impuls nachgibst und dich groß machst und jetzt in den Machtkampf gehst, dann hast du bei jemandem, der sich für den provokanten Widerstand entschieden hat, so gut wie verloren. Du stehst jetzt also bei jeder provokanten Provokation, bei jedem provokanten Widerstand. Du stehst also jetzt bei jedem provokanten Widerstand vor der Entscheidung, mache ich mich groß, gehe ich in den Machtkampf oder entscheide ich mich dafür, die Kontrolle zu bewahren. Und ich sag dir eins vorweg, Kontrolle bewahren wird sich nicht gut anfühlen. Es wird sich nicht richtig anfühlen, auch wenn es das ist. Spielen wir beide Szenarien einmal durch. Nehmen wir mal an, jemand tippt auf dem Handy rum, obwohl du gesagt hast, pack das weg. Du entscheidest dich jetzt für den Machtkampf, weil du mit diesem ganz, ganz abstrusen und hirnverbrannten Glaubenssatz aufgewachsen bist in Pädagogik. Aber wenn ich gesagt habe, dieses Handy muss weg, dann muss das jetzt auch weg. Sonst bin ich ja inkonsequent, sonst habe ich verloren, sonst mache ich mich unglaubwürdig. Wenn du mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen bist und danach lebst, dann wirst du immer in Machtkämpfe geraten. Dann hast du keine andere Wahl, als dich über Macht irgendwann durchsetzen zu wollen. Und ich meine mit Macht diese unpädagogische Macht, die niemandem etwas Gutes bringt, wo man sich einfach über jemanden erhebt, weil man es kann. Und wenn du das so tust, bei pack das Handy weg und das Kind tippt weiter, dann kannst du dich ja laut machen und groß machen und ich drohe hier und eine 5 und du gehst zur Schulleitung und so hier nicht, mein Freund, und was fällt dir eigentlich ein? Das kannst du alles tun. Aber nochmal, wenn sich jemand für den Widerstand entschieden hat, dann wäre doch das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann, ein Kind, was dir gegenüber sagt und sagt, was regen Sie sich denn so auf? Das ist mir vollkommen egal, Sie kleiner Hampelmann. Weil, durchdenk dir das mal, weil genau in dem Moment, wo das Kind einfach da sitzt und sagt, ist mir vollkommen egal, hast du dich groß gemacht, hast Energie verbrannt und bist nicht einen Schritt weiter. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, hast du etwas erreicht, was du eigentlich erreichen möchtest. Du hast dich gerade vor den anderen 28 ja auch noch zum Vollhorst gemacht, weil die gerade gemerkt haben, wie leicht es ist, dich aus der Fassung zu bringen. Was würde ich jetzt tun? Ich würde mich immer dafür entscheiden, die Kontrolle über mich zu bewahren, weil der Kontrollverlust durch den provokanten Widerstand schon an sich viel zu groß ist. Und wie geht jetzt Kontrolle bewahren? Kontrolle bewahren bedeutet, ich bleibe Entscheider in diesem Prozess. Ich entscheide mich für Ruhe. Ich entscheide mich, diesen Konflikt an einen Ort zu vertagen, an dem ich ihn souverän handeln kann in einer 1:1 Situation mit dem Kind oder dem Jugendlichen. Und ganz praktisch sähe das jetzt folgendermaßen aus. Achtung, anschnallen. Du sagst dem betreffenden Kind oder Jugendlichen, okay, du hast dich also dafür entschieden, das Handy, die Trinkflasche nicht wegzuräumen. Okay, dann entscheide ich mich dafür, Klammer auf, Gedankenblase, als derjenige, der hier die Kontrolle bewahrt, Klammer zu, dass wir beide nach der Stunde sprechen. Dann drehst du dich um, sagst Danke, gehst und machst weiter. Nochmal, du hast dich dafür entschieden, das Handy nicht wegzuräumen? Okay, dann entscheide ich mich dafür, dass wir beide einfach gleich nach der Stunde sprechen. Umdrehen, Danke sagen, weitermachen. Punkt. Das ist Kontrolle bewahren. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich für ganz, ganz viele Menschen jetzt wie Verlieren an. Weil sie ja mit diesem Glaubenssatz aufgewachsen sind, ich habe mich jetzt unglaubwürdig gemacht, ich bin jetzt inkonsequent gewesen, ich habe mich ja nicht durchgesetzt. Aber es geht nicht im Konfliktmanagement um immer durchsetzen, sondern es geht im sinnvollen Konfliktmanagement, und darum gibt es meine Arbeit, es geht darum, die Kontrolle zu bewahren. Es geht darum, diesen Konflikt an einen Punkt zu verlegen, an dem du den handeln kannst. Und du hast nicht verloren. Du hast nicht verloren. Wer die Kontrolle bewahrt, gewinnt. Immer. Und selbst wenn du es gerade nicht geschafft hast, dass dieses eine Kind oder dieser eine Jugendliche seine Trinkflasche oder sein Handy wegräumt, okay, dann hast du das nicht geschafft. Das ist okay. Aber was du geschafft hast, ist dich selbst reguliert, klug und souverän reagiert und du hast nicht verloren, sondern du hast sogar gewonnen. Weil ich glaube, dass die anderen 28 gerade in der Klasse, selbst wenn es für das eine Kind den einen Jugendlichen nicht geklappt hat, die anderen 28 haben gerade gelernt, wie du mit Konflikten umgehst, wie du die Ruhe und die Kontrolle bewahrst, wie du in dir ruhst und deine Kraft nicht auf verlorene Kämpfe investierst. So, tief durchatmen. Und weil einigen Menschen da draußen jetzt hundertprozentig ein paar Szenarien durch den Kopf fliegen, in denen ein Vertagen nicht geht oder nicht sinnvoll wäre, hier meine letzten Worte zum Abschluss dieser Folge. Mir ist vollkommen bewusst, dass es Szenarien gibt, in denen du nicht vertagen kannst. Das sind Szenarien, wo es um Gewalt geht, Gefahr in Verzug oder wenn es um irgendwelche lauten Störungen geht, die du nicht einfach so ignorieren kannst. Ja, das ist mir vollkommen bewusst. In den meisten Fällen, zumindest ist das meine Erfahrung aus 12 Jahren Seminaren, sind die aber in der Unterzahl. Das heißt, erstmal gilt es zu verstehen, es gibt einen spielerischen Widerstand, wo du bei deiner Anforderung bleibst. Es gibt den provokanten Widerstand, wo du von vornherein verstehen kannst, hey, das wird nicht gut ausgehen, es sei denn, ich bewahre die Kontrolle. Und alles, was darüber hinausgeht, ist jetzt zumindest für diese Folge und für den Podcast-Rahmen ein bisschen zu klein. Wenn du aber Lust hast, daran mal ein bisschen zu arbeiten und ein bisschen Zeit in mich investieren möchtest, dann würde ich mich riesig darüber freuen. Du kannst mal schauen auf www.raphaelkirsch.com. Da gibt es nämlich seit neuestem eine neue Rubrik auf meiner Homepage, die heißt Events. Und unter der Rubrik Events findest du ganz, ganz viele tolle Seminarangebote von uns, also von mir und meinem Team. Das sind öffentliche Seminare. Alle Sachen, die da ausgeschrieben werden, kannst du alleine ohne dein ganzes Team immer besuchen. Ihr dürft euch natürlich auch als Team zusammentun, aber schaut da doch mal rein. Da gibt es zum Beispiel noch eine Kinotour in Zürich. Da gibt es bald, wenn Eltern und Kinder schwierig werden, als öffentliches Seminar einfach so zum Buchen. Und es gibt ein Führungskräftetraining, von dem ich dir noch ganz kurz erzählen möchte. Also, wenn du auf dem Weg bist, Leitungskraft zu werden, Schulleitung, Kita-Leitung, wo auch immer, wenn du gerade stellvertretende Leitung bist oder du bist schon in leitender Position, dann möchte ich dir ganz gerne mal dieses 3-Modul-Seminar krisenfeste Führungskraft ans Herz legen. Das ist aufgebaut in 3 einzelne Module. Du kannst alle 3 zusammen buchen, dann erhältst du am Ende auch das Zertifikat krisenfeste Führungskraft mit TÜV-Siegel. Oder du kannst die Module, wenn sie dich thematisch interessieren, einfach auch einzeln buchen. Guckt's euch sehr gerne an. Es ist also nicht nur für die Menschen, die jetzt schon in leitender Position sind, sondern auch für die, die wissen, ich werde das auch irgendwann mal angehen, so eine leitende Position. Wenn das jetzt weniger spannend für dich ist, dann bleibt dir noch die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik. Da würde ich mich auch riesig drüber freuen, wenn wir beide da mal ganz, ganz persönlich 1:1 zusammenarbeiten. Der nächste Ausbildungsdurchgang ist ja jetzt im Juni, der ist allerdings schon voll. Wir starten aber wieder im Herbst. Und ab sofort mit Veröffentlichung dieser Podcast-Folge kannst du dich auch für den Ausbildungsdurchgang ab dem 6.10. schon mal fürs kostenlose und vollkommen unverbindliche Kennenlerngespräch eintragen. Das dauert so in der Regel 10 bis 15, 20 Minuten. Wir können uns kennenlernen, einmal beschnuppern und einmal gucken, ist die Ausbildung was für dich? Können wir dir da wirklich weiterhelfen? Und du kannst alle Fragen stellen. So, darum geht's eigentlich. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt auch, wie nach allen Podcast-Folgen, gerade nach dieser, nicht nur gutes Umsetzen, sondern ganz, ganz hohe Reflexionsbereitschaft, einmal drüber nachzudenken, ob ich nicht mit der Idee, vertagen ist klüger als in den Machtkampf zu gehen, nicht zumindest einen Punkt habe. Und dann lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.